Ein Spieltag, wie man ihn sich jede Woche wünscht, ist zu Ende gegangen und dazu auch noch der spannende 34. Spieltag, an dem es nur noch um Tore ging. Leider ist es nicht perfekt ausgegangen für den SV Werder Bremen, aber es war ein schönes Spiel und ich freue mich, einen sehr schönen Podcast-Partner an meiner digitalen Seite zu haben und das ist Matti Althoff.
Hallo Lars Kniefer, vielen Dank, das Kompliment gebe ich sehr gerne zurück. Ich freue mich auch sehr, dass wir beide über dieses Spiel reden können und dass, ich freue mich ein bisschen, dass die Saison zu Ende ist. Ich merke aber auch, ich habe weiterhin noch so heftig Bock auf Fußball, dass ich richtig traurig bin, dass jetzt Werder zu Ende ist. Auch wenn ich mich noch freue, dass halt noch sowas ist wie Relegation und Pokal und Champions League Finale und sowas alles. Ich habe schon gedacht, Werder ist einfach so viel Bock und ich habe schon direkt wieder Bock auf neue Gerüchte, neue Saison etc. etc. Das muss man ja noch warten bis Mitte August. Und das finde ich irgendwie an sich ein schönes Zeichen, dass nachdem wir auch ja so Wochen hatten, wo man schon anfängt zu rechnen, ob es da noch was wird Richtung Abstiegskampf und so, dass es einfach gerade trotzdem wieder so viel Spaß macht, dass man einfach sich über Werder freuen kann. Deswegen freue ich mich sehr, ein letztes Mal in dieser Saison über den Spieltag reden zu können mit dir.
Jo. Ja, ich freue mich auch. Wir haben ja auch zwei sehr unterschiedliche Perspektiven. Du warst im Stadion und hast das ist wahrscheinlich alles deutlich emotionaler, sowieso auch schon mit der Erwartungshaltung, glaube ich, ja. wahrgenommen, als ich, der auf einem Familiengeburtstag die Konferenz gesehen hat.
Ah, oh, geil.
Und auch das, muss ich sagen, war einfach extrem unterhaltsam. Und da hatte natürlich auch das Werder-Spiel seinen Einfluss drauf, wobei es dann halt eher um die Relegation ging als um Werder, weil Heidenheim ja schon so früh führte, sodass die Aufmerksamkeit in der Relegation eben nicht so auf diesem Spiel lag, sondern gerade gegen Ende hin sehr viel bei Freiburg Union war. Mhm. Aber dennoch hat man natürlich mitgelitten und mir ist auch sehr, sehr spät so richtig erst bewusst geworden, weil ich glaube, das liegt ja auch daran, dass Freiburg da nochmal eben verloren hat. Auf jeden Fall ist mir so richtig spät erst so krank bewusst geworden, boah, es geht gerade echt nur um Tore. Weil ich, wie ich es ja auch vorher schon gesagt hatte, immer für mich das persönlich nicht so wichtig fand. Mir war die erste Tabellenhälfte wichtig und die ist ja auch eingetreten. Und allem anderen habe ich so ein bisschen entspannt entgegengeschaut. Und für mich war das auch schnell abgehakt, als Heidenheim halt relativ schnell 3-0 führte. Und ich habe mich gar nicht mehr so darum gekümmert. Wie war das bei dir? Hast du richtig, wenn man sich Werders Leistung anguckt, dann durfte man ja schon hoffen, dass mal mehr Tore fallen. Aber ja, wie war das für dich? Hast du richtig mitgezählt und sowas? Nach jedem Tor in Heidenheim oder in Bremen so, boah, jetzt noch 4, jetzt noch
2. Ja, tatsächlich war es. Ich fand es halt wirklich geil, weil es war eines der, ich glaube, emotional intensivsten Spiele, was ich gesehen habe, glaube ich, weil ich halt einfach so diese Hoffnung einfach so sehr hatte. Und aber ich habe es ja auch schon ein paar Mal irgendwie erwähnt. Ich hatte ja mir diesen 2004er-Podcast gehört, deswegen war ich eh noch in diesem, schöne alte Zeiten rumgeschwelgt. Ich habe mir noch so auf YouTube habe ich noch irgendwie so eine 15-minütige Doku letztens noch gesehen, irgendwie über Diego und irgendwie die, wie so, that one decision that ruined a great player's career
ja,
oder sowas
in
der Art.
Ja, das habe ich auch gesehen.
So. Ja, ich fand die Stimme von dem Typen richtig schlimm, aber ich fand die ganzen Diego-Szenen richtig geil. Und deswegen habe ich mich ein bisschen zu sehr hypen lassen und ich war davor auch noch auf dem Fanmarsch und so und das nimmt natürlich einen auch nochmal richtig mit. Also den Hype-Train nehme ich richtig mit. Und dann war es halt irgendwie so rein emotional, wenn es jetzt nicht um Werder gehen würde, sondern würde ich dann neutral einfach so mitfiebern, wäre es halt hammergeil, wie dann die Tore hier fallen und da fallen. Und es wurden nicht alle Tore sofort live eingeblendet im Stadion. Also die werden ja die Ergebnisse immer durchgegeben, aber nicht super aktuell und teilweise halt auch so gebündelt. Aber trotzdem hat man es irgendwie mitbekommen. Irgendjemand sagt dann von links, von rechts, Tor hier in Heidenheim und Union Elfmeter verschossen und so weiter. Und das hat schon so viel Bock gemacht auf irgendeine Art, auch wenn es natürlich voll traurig war. Und ich fand es extrem interessant, selber zu merken, wie enttäuscht ich war, obwohl Werder führt hier gerade 1-0 war es dann, macht ein geiles Spiel, hätte noch viel höher führen können. Und in jedem anderen Szenario wäre ich halt voll happy, wenn man weiß, das Ding ist irgendwie, wenn nicht wieder so ein dummer Handelfmeter passiert oder so wie gegen Gladbach, ist das Ding safe durch. So, und dann gewinnen wir und es ist geil, weil das ist ja das Einzige, was irgendwie zählt. Und dann war man aber schon, ich war schon die ganze Zeit so ein bisschen so, ah, fucking Heidenheim, ey, dann noch macht's noch Dingschi halt irgendwie zweimal, Beste nachher mit einem krassen Traumtor. Ich glaube irgendwie Heidenheim hatte irgendwie weniger als 2 expected goals, macht dabei aber 4 Tore draus und so, und ich find's für Köln auch schade und so, und ich fand das so irgendwie auf irgendeine Art halt geil, wie gefrustet ich bin über ein geiles Spiel von Werder. Entschuldigung. Weil Werder einfach gerade so viel Spaß macht und weil die doch noch sich so das hinbekommen haben, irgendwie die letzten 5 Spiele in Folge, ich hoffe, das stimmt, dass es nicht die letzten 4 waren, aber ich meine letzten 5 Spiele in Folge auch nicht verloren, ja, ist korrekt, davon auch 3 Siege, also man spielt halt irgendwie wieder geil und ich hätte es denen so gegönnt allen, ne, und gerade wenn man das dann doch anfängt, so Tore zu zählen, war dann halt irgendwie Lattenkracher, Schmied, Duxch hatte 200%ige und dann ist es trotzdem nur ein zu dem Zeitpunkt noch 1-0. Das war halt schon extrem frustrierend und dann ging es aber, also das ist natürlich jetzt irgendwie schon eine gute Zusammenfassung von dieser Folge, aber dann fielen ja die Tore dann plötzlich sehr einfach und die Stimmung war halt so hammergeil. Die hat so viel Spaß gemacht. Weil es einfach gerade so, weil es da doch noch irgendwas um irgendwas ging. Und es fühlte sich halt so an, ah krass, wenn wir die Chancen halt irgendwie haben, irgendwie kann es ja klappen. So, also es geht ja irgendwie doch rein. Und dann plötzlich kann es dann, hat man noch eine Chance mehr, vielleicht geht die dann auch wieder rein und so. Und dann sagst du, also jetzt nur noch 2 Tore. Und wenn der nächste Schuss doch wieder drin sitzt und so. Und dann fielen die Tore auch plötzlich so leicht. Ich hatte das Gefühl, was ist 3-0, 3-1, weiß ich gar nicht, zwischendrin von Stay. Das wirkte so einfach rausgespielt und auch das Ding von Schmied war nur so, oh, zick, mach ich eben kurz im rein. So, plötzlich lief es wieder so einfach und die Stimmung war wieder so geil und es hat einfach so viel Spaß gemacht, weil man wirklich halt noch dran geglaubt hat, dass man halt in 10 Minuten oder so noch halt 2 Tore schießen kann. Oder halt Hoffnung, dass irgendwie vielleicht Köln sich doch nochmal zusammenreißt. Deswegen, hast du es eh nicht erlebt? Oder war es bei dir relativ früh egal?
Ich habe durch die Konferenz halt natürlich eben nicht diese Fülle an Chancen gesehen, sondern immer, wenn zu Werder geschaltet wurde, wurde halt gesagt, dass Werder eben klar überlegen ist. Hier schon auch, es fiel schon Ende der ersten Halbzeit auch dann von Moderatorseite aus der Satz, Werder könnte hier auch 3-4-0 führen oder sowas. Und das war für mich dann ja einfach beruhigend, aber ich habe es halt nicht gesehen und habe das dann halt auch nicht so überbewertet, muss ich sagen. Fand es halt nur gefährlich, weil es eben nur dieses 1-0 war. Und mir war ja einfach nur wichtig, dass man das gewinnt. Und deswegen habe ich da so ein bisschen auch gezittert irgendwie.
Ja.
Genau, weil man das halt schnell verkacken kann. Aber dann das 2-0 und 3-0, glaube ich. Das ist kaum in der Zeit müssen in der gesamten Konferenz richtig viel Tore passiert sein. Da ist die Konferenz ja kaum noch hinterhergekommen.
Ja.
Und da, ich glaube, das dritte zum Beispiel, das habe ich am Ende gar nicht, also das habe ich jetzt erst in den Highlights gesehen, das wird gar nicht mehr eingeblendet, weil in der Zeit so viel passiert ist und das halt gerade so ein bisschen in den Hintergrund rückte, weil ich glaube, es war auch die Zeit, wo Hoffenheim das Spiel gegen Bayern gedreht hat und dann Stuttgart Vizemeister dadurch wurde und so. Und sowas ist dann irgendwie in den Vordergrund gerückt in der Zeit, glaube ich.
Ja.
Genau, aber zur ersten Halbzeit habe ich einfach nur Angst gehabt, dass halt Werder das irgendwie nochmal aus der Hand gibt. Habe aber nur mitbekommen, dass man klar überlegen ist.
Okay, ja. Ich fand es halt auch wirklich lustig, weil ich glaube, als dann Union in der, 90. plus 2 oder sowas dann getroffen hat, mich hat es dann fast schon ein bisschen genervt, weil ich mir dachte, wenn wir das schon nicht hinbekommen, dann möchte ich es bitte so hinbekommen, dass es nicht nur an unserer Chancenverwertung liegt. Also lass es so sein, ja, wir hätten das eh nicht geschafft, weil Freiburg noch gepunktet hat oder sowas. Und dann war ich mir doch so, na kacke, jetzt ist, also als neutraler Fan würde ich dann sagen, auch Heidenheim, geil, dass sie das irgendwie als Aufsteiger schaffen und so, halt kacke, dass Hoffenheim drin ist. Aber ich fände es natürlich auch geiler, wenn halt irgendwie Bochum nicht in die Relegation muss, sondern Union da unten drin ist und Freiburg noch im letzten Spiel unter Streich noch irgendwie Europa irgendwie klar macht. So, das wäre eigentlich das schönere Szenario. Und jetzt gucke ich mir halt dann zum zweiten Mal jetzt irgendwie die Highlights dann nochmal an und sehe dann auch noch, was für Chancen, also siehst du ja aus der Ostkurve dann irgendwie anders, als wenn du die hier in vier Slow-Mos irgendwie auf, in irgendeinem Sportstudio Zusammenfassung siehst und so. Und dann regst du dich halt schon noch ein bisschen mehr drüber auf, dass halt dann doch die Chancen so vergeben worden sind und so. Auch Kovnatski, der halt immer noch, glaube ich, keinen, noch nicht mal einen Scorer hat. Ich weiß nicht, ob der eine Torvorlage hat. Aber der dann noch irgendwie die Latte trifft und sowas in seinem letzten Saisonspiel und so. So, und hat er den da reingemacht und sowas. Und so viele Sachen, über die man sich dann im Nachhinein doch noch so ein bisschen ärgert und was wäre, wenn. Und ich fand es aber richtig schön, weil es gab einen Satz auf irgendeinem Interview danach. Ich weiß, glaube ich, gar nicht, ob es war von... Ich weiß nicht, von wem es war, aber irgendwann hat gesagt, wir haben das mit Europa nicht heute verloren und so. Und das stimmt ja halt auch einfach auch. Ne? Wir haben die, es sind ja nicht nur zwei Tore, es sind im Endeffekt, hätte ja auch irgendwo anders ein Punkt kommen können, ne? Und so, hier spielst du einfach extrem, extrem geilen Fußball, es hat richtig viel Spaß gemacht. Das Einzige, was du dir vorwerfen kannst, dass du halt nicht höher gewinnst. So bei einem 4-1 ja schon einfach ein geiles Ergebnis ist. Und ich habe heute halt auf der Arbeit erzählt, dass ich halt am Samstag im Stadion war und das halt voll spannend war, weil halt bla bla bla, ne? Alles ein bisschen den nicht fußballinteressierten Fans damit auf die Nerven gegangen. Und dann, es sind halt so viele Tore durchgehend gefallen, auch weil die anderen Spiele ja irgendwie dann immer präsent waren. Ich wusste gar nicht mehr, ob Werder dann 4-1 oder 5-1 gewonnen hat. Und so. Und das ist halt auch irgendwie geil, dass es ja fast schon egal ist, wie hoch sie gewinnen, weil sie halt so geil hoch gewinnen. Und das ist, fand ich an sich ja halt voll nice und konnte mich dann doch, glaube ich, relativ schnell damit abfinden, dass es halt auch irgendwie okay ist und dass ich das natürlich extrem schade finde, weil ich hätte halt schon Bock gehabt, nochmal da den Europapokal anzustimmen und dann donnerstags schön mehr Werder gucken zu können und mir so ein kacke RTL Plus-Abo holen zu müssen oder so. Aber es ist halt einfach irgendwie ein geiles Zeichen, dass die Mannschaft sich immer mehr, also am Ende wieder so zusammengerissen hat und dass man gemerkt hat, hey, eigentlich haben alle Bock, dass da halt mehr drin gewesen wäre. Und ich glaube, Weiser hat sogar gesagt, in ein paar Jahren muss wieder Champions League drin sein und so. Vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ich habe halt Bock, dass die Leute Bock haben und dass ein Weiser auch irgendwie bleibt, dass ein Friedel sagt, er hat Bock irgendwie mit Werder, dass wir es international schaffen und so. Und das ist ja auch so die ersten Gerüchte, die auch schon so durchklingen, dass Werder halt auch schon gut plant für die kommende Saison. Es macht einfach extrem viel Spaß und deswegen glaube ich, mein Anfangsstatement kommt dann wieder her. Ich finde es schon kacke, dass wir halt bis August wieder warten müssen, bis es weitergeht, weil es gerade in den letzten Spielen einfach so viel Spaß gemacht hat. Und das ist eigentlich der schönste Saisonabschluss, dass man nach auch diesen ganzen schlechteren Phasen sagen kann, hey, ich habe so viel Bock auf Werder, ich bin froh, dass es weitergeht und ich hoffe, dass wir das diesen Schwung die nächsten 3 Monate mitnehmen können, dass es im August auch so wieder funktioniert und dass wir nicht wieder in der ersten Pokalrunde gegen irgendeinen drittklassigen Verein rausfliegen können.
Ja, ich glaube, das eine hat auch Mitchell Weiser im Interview gesagt, dass er halt so sagt, wir können uns jetzt aussuchen, wo wir Europa verspielt haben. Und da hat er auch sogar gesagt, dass er hat auch wegen Europa geweint, also vor allem wegen Grosso, aber auch wegen Europa, das fand ich auch schon ein bisschen süß. Was wollte ich dazu noch sagen? Genau, und einerseits war es jetzt ja ein Spiel, wo man viele Chancen hatte und wo man sich jetzt ja auch drüber ärgern kann. Aber was ich irgendwie schon auch interessant finde, gerade, also jeder kann sich ja diese Highlights nochmal anschauen. Das sind ja echt Chancen bei, wo man sagen würde, im Normalfall sind die immer drin. Ja. Und Understat bewertet das Ganze aber ja auch mit nur in Anführungsstrichen mit 3,81 Expected Goals. Das heißt, man ist da voll im Soll eigentlich für das Spiel, was ich erstmal irgendwie krass finde, dass dem überhaupt so ist. Das bedeutet aber ja, also wäre anscheinend auch nochmal ein bisschen viel verlangt, wenn man hier jetzt tatsächlich nochmal 2-3 Tore mehr geschossen hätte, aber es war natürlich auch ein Spieltag und auch ein Spiel, in dem sowas irgendwie drin gewesen wäre. Und ich finde das auch im Gesamten auch einen mega schönen Aspekt, dass man hatte zwischenzeitlich diese Phase, die richtig gut lief, wo man dachte, was ist jetzt eigentlich los? Und dann kam aber ja, also vor ein paar Wochen haben wir, oder also ich habe auf jeden Fall enorm gezittert, dass man am Ende doch noch irgendwie in die Relegation muss oder so. Dass Köln irgendwie mehr oder weniger abgeschrieben war, stand ja schon fest. Und vor ein paar Wochen hatte man noch richtig Angst vor dem Abstieg und jetzt hat man sich zum Schluss doch noch irgendwie zusammengerissen bekommen und spielt auch am letzten Spieltag dann noch so ein Spiel, weil man noch diese Hoffnung auf Europa hat, finde ich schon echt krank gut. Und ich hoffe, dass man auch so diese Euphorie, die halt, die du auch gerade beschrieben hast bei den Spielern, dass man die so ein bisschen mitnehmen kann und auch, ja, wer da vielleicht auch interessanter macht jetzt in der Transferperiode natürlich. Mhm. Aber auch Weisers Verlängerung finde ich so stark, weil der, da war ja so ganz klar, dass es halt die, dass er eben gesagt hat, ich will international spielen und für ihn dann voll das Thema ist und trotzdem verlängert er, ist ja ein mega geiles Statement.
Ja, das, absolut.
Auch das war, haben wir ja noch gar nicht besprochen gehabt, war ja jetzt dann an dem Freitag, glaube ich, ist schon hammer cool. Und warum das Ganze übrigens noch so geil geworden ist mit Europa, dass das überhaupt so spannend ist, habe ich so richtig begriffen, weil Bistedt bei Twitter Michael Kabach wieder aufgetaucht ist.
Ah.
Falls Leute noch nicht seit einem Jahr dabei sind oder so, der hatte ganz vor einer ganzen Weile sehr, sehr viel bei Twitter gepostet, auch immer zu Spieltagen und so. Er ist, glaube ich, selbst Gladbach-Fan, hat aber auch allgemein zum Beispiel auch immer so Spielerstatistiken oder Teamstatistiken verglichen von Spieltagen oder vom aktuellen Stand der Saison. Und ist ja, ich glaube, letzte Saison auch schon so zum Ende der Saison hin wieder aufgetaucht oder als zum Saisonabschluss dann, um nochmal so ein bisschen was rauszuhauen. Mhm. Zum Beispiel hat er den Vergleich der letzten 10 Jahre, seit 2013, 14 halt, die Punkteverteilung so visualisiert, also zu sagen, wo, welche Mannschaften hatten wie viele Punkte, das so ein relativ, man könnte sagen, unübersichtlicher Graph, weil man teilweise die Teamnamen nicht mehr lesen kann, aber es verdeutlicht ziemlich deutlich, wie krass jetzt die Bundesliga verteilt ist eigentlich. Zum Beispiel ist Leverkusen so gut wie Bayern München 2013, 2014 und sonst gab es noch nie mehr, also gab es nicht in dem Zeitraum keine Mannschaft, die auf Platz 1 mehr Punkte geholt hat.
Ja.
Oder es gab letztes Jahr den schlechtesten Meister, wenn man so will, mit 71 Punkten oder so. Stimmt. Der letzten 10 Jahre. So, ja. Und was halt mega krank auffällt, ist, dass abgesehen von Schalkes erstem Abstieg, da waren sie nämlich quasi der schlechteste 18. der vergangenen 10 Jahre, ist Darmstadt der zweitschlechteste 18. der letzten 10 Jahre. Wie gerade erwähnt, ist Leverkusen mit Bayern München 2013-14 der beste Meister der letzten 10 Jahre. Das heißt, dieser Abstand zwischen 1 und 18 ist der größte der letzten 10 Jahre, den es gibt. Und was auch krank auffällt, neben dem Abstand zwischen dem ersten und zweiten, ist der Abstand zwischen Dortmund und Frankfurt.
Ja.
Was ich irgendwie auch ganz cool finde, dass so ganz klar so ein Wettbewerb so tabellarisch oder punktetechnisch ablesbar ist. Aber Michael Kabach hat hier Platz 7, also dieses Jahr Hoffenheim, immer blau markiert, auch der Übersichtlichkeit, damit man das so ein bisschen vergleichen kann. Und Hoffenheim ist mit Dortmund 14-15, ich glaube, die hatten genauso viele Punkte, ist das quasi der schlechteste 7. Platz punktetechnisch der letzten 10 Jahre. Und das hat, und auch, also 8 und 9, sonst sind 8 und 9 immer dazwischen gewesen. Ich glaube, wenn man das hier nochmal 9 gesondert markieren könnte, dann wäre möglicherweise Platz 9 der schlechteste 9. punktetechnisch. Ja. Also richtig witzige Konstellation diese Saison, finde ich bei den Punkten relativ interessant. Aber Kreta hat auch irgendwie kein Haar nach am Ende.
Ja.
Aber ich finde, das darf man manchmal auch nicht vergessen. Das hat mich zum Beispiel auch immer so gestört an der Kritik an Bayern, dass sie ja gar nicht eigentlich schlechter waren als letzte oder vorletzte Saison oder so, nur dass halt mal wer anders besser war. Und da muss man vielleicht auch als Werder-Fan ein bisschen aufpassen. Ja, man ist jetzt um 2 Tore an Europa vorbeigerutscht, aber es war auch eine relativ, also es war Punkte.
Schlechte Saison.
Ja, genau, punktetechnisch war es eine Saison, in der man leicht nach Europa kommen konnte, was jetzt ja. Dafür waren Leverkusen enorm oder die Champions League Teilnehmenden enorm schwer zu schlagen. Das spielt da ja auch rein, aber genau. Man kann es für sich formulieren, wie man will.
Ja, wo wir halt davon nur 2 schon mal geschlagen haben, ganz okay. 3, so, nee, 2 sogar egal.
Aber gegen Darmstadt halt 6 Punkte gelassen.
Ja. Nicht nur. Na egal. Ja, egal. Ich habe das nämlich auch gedacht. Ich war in diesem Zwiespalt von, dachte ich mir so, ah, kacke, ey. Platz 8 wird ja wahrscheinlich dieses Jahr reichen für den internationalen Platz. Ich dachte mir so, hä, aber eigentlich, wenn wir jetzt ja die 5 Champions-League-Plätze haben und das ja hoffentlich erstmal irgendwie ein bisschen beibehält, weil ja die internationalen Teams auch gerade so relativ gut performen, ob das nicht vielleicht eine regelmäßigere Regelmäßigkeit werden könnte, dass der 8. Platz auch reicht. Und dann fiel mir aber genau das halt auch auf. So, das liegt ja nicht nur daran, dass der 8. Platz vorhanden ist, sondern dass er erreichbar ist, punktetechnisch. Weil halt so Vereine wie, weiß nicht, Wolfsburg, die ja eigentlich auch allein schon etattechnisch deutlich über uns stehen sollten, halt eine Quatsch-Saison haben. Ich weiß nicht, Gladbach hätte ich auch tendenziell höher bewertet, ohne die jetzt so großartig zu kennen. Und dann natürlich dann ein Gegenbeispiel ist natürlich ein Heidenheim, die ich eigentlich natürlich hätte unter uns erwartet. So, und ja, jetzt kommen vielleicht mit Kiel und mit Pauli halt auch Vereine hoch, die auch einen geringeren Kaderwert oder einen geringeren Etat haben als wir. Aber trotzdem wird das jetzt nicht unbedingt ja dadurch, dass es den 8. Platz eventuell nächste Saison auch international geben könnte, muss es ja nicht unbedingt einfacher werden. Ich glaube, das ist das, was mich so ein bisschen daran wurmt, weil es wäre halt jetzt so relativ einfach möglich gewesen, weil die Vereine, die das hätten schaffen können, nicht so Bock drauf hatten und wir es aber auch nicht irgendwie geschafft haben. Und das wurmt mich dann doch noch ein bisschen wieder mehr, dass es halt dann dieses Jahr nicht gereicht hat, weil es halt so möglich gewesen wäre. Und denkt dann andersrum halt auch, ah, wie ist das mit Doppelbelastung, bla bla bla, kriegen wir das hin mit vielleicht einem relativ kleinen Kader und trotzdem nicht so viel Kohle. Aber ich hätte einfach so Bock drauf gehabt. Ich hätte so viel Bock drauf gehabt, einfach Donnerstagabend schön Conference League gegen, keine Ahnung, Anderlecht oder sowas zu gucken. Also wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wer da überhaupt alles so drin ist, aber ich war zumindest letzte Saison überrascht, wer da alles noch drin steckt. Ja, hat nicht sollen sein, aber wie gesagt, es macht halt trotzdem irgendwie gerade wieder Spaß und dass da halt vielleicht irgendwas wachsen kann und das ist halt irgendwie die zweite Saison ist nach dem Aufstieg und ist alles gut verlief eigentlich, ist halt auch schon geil, wenn man dann denkt, Schalke ist direkt wieder runter und die strugglen dann irgendwie in der zweiten Liga über Fuß zu fassen, dann gab es natürlich auch so, keine Ahnung, Vereine wie Bielefeld, die einfach durchgereicht worden sind und so, muss jetzt nichts heißen, aber es hätte ja auch Werder genauso treffen können, wenn dann irgendwie man bestes Beispiel halt bei Schalke das irgendwie sieht und so, wie hart das dann gerade noch so geklappt hat und was dann vielleicht alles schiefgegangen wäre, wenn sie doch abgestiegen worden wären. Das muss man halt auch mal irgendwie einfach dran denken, dass es halt nur 2 Jahre sind, seitdem wir wieder, also dass wir aufgestiegen sind. Dann kann man da doch extrem froh sein über halt eine geile Saison, die mega Spaß gemacht hat. Und das hat dann, glaube ich, meine tiefe Trauer über den nicht geschafften internationalen Platz halt dann ganz schnell überwunden, weil es einfach gerade Spaß macht und wir da hoffentlich was noch Cooles aufbauen und hoffentlich Weisers Worte irgendwie befolgen können, der dann sagt, wir spielen hoffentlich bald wieder international.
Ich meine, wir werden ja noch so eine Saisonabschlussfolge noch vernünftig machen, aber ich habe letztens auch mal so einen Take gesehen, wo ich mich auch ein bisschen erwischt habe, weil ich teilweise echt auch frustriert war, die Saison, weil teilweise echt schlechter Fußball gespielt wurde, auch zwischenzeitlich in diesen benannten paar Wochen. Aber wenn man es dann noch, wenn man noch mal 1-2 Schritte zurückgeht, da ging es vor allem um so eine Ole Werner-Diskussion, da habe ich mich jetzt nicht bei erwischt gefühlt, weil Ole Werner einfach ein super Typ ist und dann finde ich es halt fast schon wichtiger, super Typen zu haben, als sportliche Leistung zu bringen. Und da ging es irgendwie wieder, ob jetzt Ole Werner ein fähiger Trainer ist oder irgendwie oder nicht. Und dann hat jemand halt genau das gemacht, irgendwie diese Sicht mal 1-2 Schritte zurückzugehen und hat halt geschrieben, Alter, wir waren in der 2. Liga, er hat uns von Platz 10 oder was war das denn damals? übernommen. Wir sind nicht mal in die Relegation gegangen, direkter Aufstieg, haben enorme Kaderwerte da schon geschaffen, also in der Klassenerhaltssaison dann. Allein mit Füllkrug hat man ein Ausrufezeichen gesetzt. Und jetzt, da hat man den Klassenerhalt relativ sicher geschafft und in der 2. Saison nach dem Wiederaufstieg ist man jetzt ganz knapp sogar an Europa gescheitert und man kann bei einigen Spielern die Saison ja wirklich davon sprechen, dass da auch eine Leistungssteigerung stattgefunden hat und so. Mhm. Das heißt, wenn man diese Schritte mal aus der Emotionalität und aus dem Moment so ein bisschen zurückgeht, muss man schon sagen, Alter, nach einem Abstieg, der auch hätte echt schief gehen können, ist seit Werners Ankunft einfach eigentlich alles geil gelaufen und alles nach Plan. Wer zur Hölle erwartet, dass man jetzt wirklich nach Europa direkt nach Europa kommt? Und wer hätte auch, also hätte man mir während der Zweitligasaison gesagt, ja, wer da steigt auf und in 5 Jahren spielt man auch mal wieder um Europa mit, hätte ich gesagt, kaufe ich.
Ja,
ich bin dabei und jetzt ist das schon innerhalb von 2 Jahren passiert und das ist schon ziemlich krass und es tendiert alles ja gerade dahin, was vielleicht auch an diesem Investoreneinstieg liegt, aber es tendiert ja gerade voll dahin, dass man auf eine verhaltene Art und Weise Europa als Ziel ausruft für nächste Saison und das finde ich schon echt ziemlich beachtenswert auf jeden Fall.
Ja. Ja, voll, absolut. Ich finde, das macht halt auch irgendwie so diesen Schwung aus. Ne? Man kommt halt irgendwie plötzlich irgendwo Geld her, auch wenn es jetzt natürlich nicht die super Summen sind, aber irgendwie in einer Art und Weise, wie man halt irgendwie auch als Werder-Fan, finde ich, gut damit leben kann. In einer Phase bekommt dieser Deal, wo sowas halt irgendwie, wo man plötzlich so Bayern schlägt, wo man halt dann, natürlich war es auch eine schlechtere Phase zwischendrin, aber halt plötzlich so 5 Spiele in Folge gewinnt man. Tendenziell hört Wohninvest auf, was ja auch ganz geil ist irgendwie. Hängt davon ab, was danach kommt.
Ich würde
ne?
sagen, ja.
Ja, aber gehen wir mal von einem guten Ding aus. So. Und ich mache das einfach, es macht halt doch irgendwas mit einem, ne? Dass man irgendwie, wir hatten irgendwie einen Kaderplan, auf den man irgendwie dann ein bisschen mehr bauen kann. Ich bin auch sehr gespannt, was Fritz jetzt als in seiner neuen Position irgendwie schaffen kann. Auch, dass ein Baumann aufhört, fand ich irgendwie extrem berührend irgendwie tatsächlich, so das nochmal zu sehen, weil ich mir denke, so lange wie ich Werder-Fan bin, ist er Teil dieses Vereines. Und das wurde mir dann auch erst da so richtig klar, dass er halt so meine ganze Werder-Fanzeit Teil dieses Vereines war und jetzt einfach irgendwie aufhört und nicht mehr dabei ist und so. Und dann halt irgendwie als Investor ist auch irgendwie ganz geil, so dass er halt so im dem Verein so halt noch erhalten bleibt auf irgendeine Art. Ja, und das, ich finde, das macht einfach gerade einfach so viel Bock und deswegen tut sie mir tatsächlich einfach so weh, dass diese Saison jetzt schon aufhört, weil ich bin froh, dass ich nicht 2 weitere Spiele noch erleben muss, wie es jetzt Bochum muss, aber es ist halt einfach geil und das freut mich richtig doll, dass wir das so beenden können, auch wenn ich halt gar nicht so viel Bock habe, dass ich so viel im Bochum abhängen werde, wie ich es dann tun werde, aber weil es einfach gerade so viel Spaß macht, irgendwie Werder aufzusaugen noch und das ja, finde ich, wie gesagt, einen schönen Abschluss dieser Saison.
Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen? Wie waren eigentlich die Verabschiedungen von Grosso, Reutemade und hier Dudu und von Baumann natürlich? Was, mit wie vielen Leuten lagst du dir heute in dem Arm? Und wie lief das so ab? Also gerade, ich habe so ein paar Bilder von Grosso gesehen, da kamen ja auch ein paar Tränen. Aber ja, bei Baumann muss es dann ja doch nochmal, eigentlich muss es bei Baumann ja krasser gewesen sein, irgendwie, oder?
Ja, ich hatte das Gefühl, ich fand's leider nicht ganz so gut getimt, weil es ja auch dann so ein bisschen auch mit dieser Mannschaftspräsentation, weil es ja 20 Jahre Double-Feiereien waren, ne? Man hat irgendwie Miku noch gesehen im Stadion und Ailton und Co. und so. Das war halt voll schön, aber ich hatte das Gefühl, dass halt, es war so ein bisschen zu viel los für zu kurze Zeit. und ich hätte das richtig gerne ein bisschen mehr gehabt. Ich fand es aber auch bei Grosso so tatsächlich überraschend traurig, auch wenn es ja so ein Spieler war, also für mich persönlich, weil ich fand ihn natürlich irgendwie geil, aber halt auch irgendwie nicht so fußballerisch. Also es war nie so, ach geil, Grosso kommt jetzt, weißt du, Jinma wird eingewechselt und ich habe richtig Hoffnung, Grosso kommt, ich bin so, aber so bei ihm wurden, hat auch der Staff hatte so, als er eingewechselt worden ist, halt die Trikots, also ein Trikot von ihm an, aber halt falsch rum, dass halt das Groß vorne drauf ist und so. Und das fand ich alles halt schon so geil und auch, dass irgendwie so ein Woltemade so als Bremer Jung verabschiedet wird, auch wenn es natürlich irgendwie klar war, dass er zu Stuttgart geht und auch wenn das halt voll schade ist und so. Ich fand, es wirkte einfach so in dieser Gesamtheit einfach so schön, weil auch wenn dieser ganze Stallgeruch etc. ja auch irgendwie viel kritisch irgendwie betrachtet werden kann. Ich finde es irgendwie schön, weil es Werder dann doch irgendwie so familiär irgendwie sich anfühlt, dass dann so ein der Bremer Jung irgendwie geht, der dann noch den Bremer Schlüssel eintätowiert hat, dann Grosso, der irgendwie noch mit, keine Ahnung, 95 Jahren oder sowas den Sprung in Profikader noch irgendwie schafft und dann halt ein Baumann, der so die ganze Zeit dann bei Werder war, dass der noch verabschiedet wird. Ich fand das schon einfach extrem rührend, aber halt, es war halt so diese, mit dieser ganzen Freude über so, ah geil, 20 Jahre, voll das Event, vorher noch Fanmarsch und noch tendenziell Europa. Ich fand, es hat einfach in dem Moment, nur für mich persönlich so voll, ich konnte diese Trauer gar nicht so wahrnehmen, weil so viel Hype um andere Sachen gerade da war, dass ich finde, für mich persönlich ist es ein bisschen untergegangen. Ich weiß nicht, wie es da anderen Leuten bei ging, aber für mich war das gar nicht so doll klar, bis ich, glaube ich, am Ende dann auch, wo ich ja eh ein bisschen traurig war wegen dem verpassten Europa, so die ganzen Bilder gesehen habe, wie dann doch ein Grosso irgendwie dann weint, irgendwo liegt und oder mit Leuten irgendwie im Arm ist und so und dann nochmal irgendwie hochgeworfen worden ist von den Leuten und so. Das hat dann im Nachhinein, fand ich schon irgendwie mehr weh, weil es dann irgendwie so klarer war, als dann vor dem Spiel. Und das, glaube ich, kann man halt auch nicht anders regeln, das ist ja auch irgendwie okay so, aber ich konnte es tatsächlich in dem Moment gar nicht so wahrnehmen für den Moment, der es dann eigentlich ja doch schon war. Ja.
Ich finde es auch so krass, wie alle lieben Grosso einfach so hart in diesem Verein. Das, ja, ist, das muss persönlich einfach so ein geiler Typ sein, weil ja auch, also hier Niklas Füllkrug hat auch letztens auf die Frage, was ist der beste Fußballer, mit dem du je zusammengespielt hast, auch mit Grosso geantwortet, wenn du das erzählst mit dem Staff, der sein Trikot anhatte und so, der muss so einen Einfluss auf alle Menschen in dem Verein haben und auch wenn Weiser sagt, dass er deswegen geweint hat und so, das finde ich schon mega bewegend, wenn ein Spieler so viel Gutes in dem Verein einstreut und dann gleichzeitig finde ich es traurig, dass er dann halt zu Leverkusen geht. Genau, stimmt. Aber das ist ja eine andere Geschichte.
So. Aber es ist noch nicht offiziell, ne? Aber es
oder? Ich dachte, so halb so.
Ah, okay, gut. Ich war nicht ganz
sicher. Aber ganz sicher bin ich mir jetzt natürlich dann doch nicht.
Werden wir dann sehen, wenn alles, wenn wir entweder selber googeln oder es dann bekannt gegeben wird. Ja. Ja, das finde ich leider auch irgendwie das. Ich fand tatsächlich auch, dass mir die Transferankündigung von Woltemade war ja direkt am Sonntag, was ja irgendwie auch schon vollkommen klar war, allen Parteien, dass er halt zu Stuttgart geht. Und so fand ich dann doch auch im Hinblick von seiner irgendwie Leistung die letzten Spiele dann nochmal ein bisschen trauriger, weil ich ihn jetzt eigentlich auch recht stark fand und ja gegen Gladbach, glaube ich, war es, auch zweimal getroffen hat und so. Und das war ja auch irgendwie noch voll der schöne Abschluss für ihn. Aber ich hatte das Gefühl, man wusste ja irgendwie, was er tendenziell irgendwie kann und dass er das immer ein bisschen mehr gezeigt hatte und jetzt zeigt er es mehr und ich glaube, so nächste Saison, wenn er bei Werder geblieben wäre und man ihn richtig gut einsetzt, dann wäre er halt richtig geil geworden und jetzt, ich hoffe, dass er sich bei Stuttgart irgendwie durchsetzen kann, aber auch irgendwie nicht. Dass ich da nicht so hinterher traue, dass er dann irgendwie ablösefrei gegangen ist, sondern dass man sagen kann, ja okay, wie soll er sich denn durchsetzen bei XY und hier Champions League etc. etc. Ja, deswegen, mal gucken, was da nächste Saison so von ihm kommen wird.
Ja, ich finde es auch ein bisschen schade, dass die Spielpraxis jetzt auch viel ausgelöst hat, dass Dinge funktionieren bei ihm. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn das halt ein bisschen eher gekommen wäre, passiert wäre, dann wäre die Entscheidung auch anders gefallen. Aber jetzt ist es halt so.
Ja, das ist so. Ich frage mich, sollen wir noch ein bisschen über das Spiel selber reden oder ist das gar nicht mehr so relevant?
Wenn du magst, gerne. Mir hat Leo Bittencourt, wenn ich Dinge gesehen habe, ziemlich geil gefallen. Und dieser Außenrisspass zum Beispiel, das ist natürlich was sonst in so Stop It XY-Videos drin vorkommt.
Ja, absolut. Wir können das vielleicht auch ein bisschen so an den Toren so ein bisschen im Schnelldurchlauf machen, weil wir auch schon relativ weit sind mit der Zeit. Und ich habe das Gefühl, es fühlt sich nicht mal so notwendig an auf irgendeine Art, auch wenn ich natürlich gerne über Werder rede, aber wir können es trotzdem ganz kurz machen. Ich fand es sehr überraschend, Friedel haut das Ding zum 1-0 rein, relativ früh und das war für mich natürlich hammergeil, weil ich mir dachte, hey, dann vielleicht geht es halt doch noch um die Tore. Macht das wie ein Top-Stürmer, der den Ball da reinhaut und war dann tatsächlich ein bisschen überrascht, dass das erst das zweite Bundesligator von Marco Friedel war. Und ich hätte irgendwie gedacht, so irgendwie so diese Kombi von, keine Ahnung, Jung, Veljković, Friedl, dass sie eh immer mal irgendwie zwischendrin mal treffen. Aber zweiter Bundesliga-Treffer, das fand ich überraschend.
Gerade bei Friedl hatte ich dasselbe. Ich war richtig überrascht. Ich dachte, der hat schon ab und zu auch mal seinen Kopf irgendwo reingehalten oder so.
Ja.
Das hat mich schon auch gewundert, ja.
Vielleicht war es auch zweite Liga noch, dass man das irgendwie ein bisschen mehr, ich glaube, es geht um die Bundesliga, ich gucke mal ganz schnell nach, während du gerne erzählen kannst, wie geil das zweite Tor war.
Ich muss kurz nochmal überlegen, welches das war.
Ich glaube, es war das von Jung, ne?
Ah, jo, das müssen wir auch nochmal im Saisonrückblick thematisieren. Also das erste Tor war ja schon nach einer Ecke und das zweite Tor nach einem Freistoß. Das habe ich ja auch in der Konferenz ganz normal gesehen und habe da nämlich auch gesagt, was ist denn, heute geht ja alles.
Ja, sie lassen ihn ziehen.
Bei dem ging ja nicht alles, aber dass wer da nach Standards trifft, das ist ja richtig krank. Ja. Und ich glaube, das war gar nicht so sehr gewollt, ne? Aber es war ein bisschen wie gewollt. Ich glaube aber, ohne dass es so sehr gewollt war. Ich glaube, es war ja auch relativ knapp, kein Abseits. Aber ja, war schon ziemlich geil.
Ich fand es auch, ich glaube, es war Weiser, der auch da relativ ähnlich hineingelaufen ist. Deswegen war ich bei der Ausführung schon überrascht, dass es so, ich fand schon, dass es irgendwie so einsteht, wirkte, weil einfach zwei Leute da tendenziell hätten einschieben können. Also ich glaube, Weiser hat es gerade nicht geschafft, aber dafür macht es halt einen Jungen. Und das fand ich halt auch geil, weil irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer es zu mir gesagt hat, aber irgendwann meinte, es ist so krass, wie wir irgendwie vier Tore schießen und keins davon ist von Duxch, der ja leider nicht so gut funktioniert hat. Aber dafür seinen feinen Fuß wieder ausgepackt und dann halt, ich glaube, zwei Torvorlagen gemacht. Die Ecke, genau. Ja, die Ecke und der Freistoß, genau. Und dass dann halt zumindest sowas irgendwie geht, ne? Also, hätte er vielleicht die beiden Tore gemacht, wäre sein Fuß schon so schlapp geworden, dass er die anderen beiden hätte nicht vorlegen können. Wer weiß.
Genau.
Kurz, um das vielleicht noch kurz zu erwähnen, Friedl hat in der zweiten Liga aber viermal getroffen.
Ah, daher also, kommt es wahrscheinlich.
Ist das daher noch, ne? Genau. Aber ich fand's deswegen auch irgendwie überraschend, weil ich auch hätte gedacht, in der Saison vielleicht auch so zwei, dreimal so und war dann, glaube ich, bei Schmid überrascht, dass es, glaube ich, bei ihm auch nur vier Tore waren, wenn ich ganz schnell hier Transfermarkt öffnen kann und mein Internet schnell genug ist, um das auszuführen, sind es genau vier Tore in der Liga und sieben Vorlagen aber. Aber da hätte ich auch irgendwie gedacht, ja, vielleicht so sechs hat er bestimmt gemacht.
Aber bei Schmid habe ich das schon so ein bisschen auf dem Schirm gehabt, aber Schmid ja auch das ewige Thema der Abschlussskills im Raum steht. Und da finde ich nämlich auch so krank beeindruckend. Ich skippe jetzt ganz kurz schnell zum 4-0. Wie gewollt und schwach, aber genau also wie überlegt einfach dieser Abschluss war. Und das finde ich passte gar nicht so Schmied, dass er dribbeln, ja, aber dass er so über irgendwie sieht, dass da so eine Lücke ist und ja, wahrscheinlich mit einkalkuliert, Riemann sieht das nicht so gut, und dann einfach richtig clever den da in die Ecke legt.
Ja.
Da war ich richtig beeindruckt. Selbst das geht dann plötzlich.
Ja, voll. Ich fand, es wirkte auch so ein bisschen zu leicht irgendwie. Es wirkte wie einfach nur so, ja, kurz so mit der Pike so reingechippt, war natürlich alles Innenseite perfekt überlegt, aber ich fand, es wirkte einfach so zu leicht dafür, dass wir davor irgendwie 1000 Chancen brauchen für ein Tor. Ist ja so, ich gehe jetzt mal durch und zack, drin ist das Ding.
Ja.
So, und das war dann, ja, fand ich hammergut, dass da es doch irgendwann der Knoten bei den Leuten geplatzt ist, dass die dann doch mal treffen. Wir hatten ja vorher auch schon, glaube ich, die Latte getroffen in der ersten Halbzeit. Ich glaube, wie du ja schon gesagt hast, man hatte ja irgendwie Chancen für vier Tore und macht daraus aber irgendwie nur eins und dann ging es zumindest dann in der zweiten Halbzeit so Schlag auf Schlag, was deswegen ja auch die Stimmung, glaube ich, auch so angeheizt hat, weil es fühlte sich einfach so an, ja, jetzt geht einfach jeder Schuss einfach rein, haut einfach drauf in der Mittellinie, passt schon irgendwie. Ja, und dann ist halt auch so ein Ding dann irgendwie, sieht einfach aus, aber natürlich dann einfach extrem gut gemacht.
Ja, mega stark. Und auch das müssen wir in der Saisonabschlussfolge besprechen, das 3-0, sagtest du ja auch, das wirkte so, das ist so richtig so Flanke, Kopf vor Tor. Mhm. So einfach kann Fußball sein. Und das ist aber ja eben vor allem auch ein Stay, der extrem kopfballstark ist. Und das ist nämlich auch bei dem Michael Karbach mir aufgefallen, der Kopfball-Duelle oder so tabellarisch dargestellt hat. Und in diesen ganzen, also er hat auch so Zweikampfstärke und Passquoten und sowas dargestellt. Und ich glaube, man konnte relativ klar sehen, dass in diesen Statistiken überall die Topclubs vertreten sind. Bayern, Leverkusen, Stuttgart und ein paar Dortmunder hin und wieder. Und Leipziger natürlich. Und bei Kopfballstärke war Steen nämlich relativ weit oben. Und das fand ich sehr interessant und halt passend zu diesem Spiel, wo er eben wieder per Kopf trifft dann.
Jo. Wurde auch für Lien, glaube ich, zur Halbzeit eingewechselt und da, ich glaube, wahrscheinlich auch genervt von den nicht gemachten Toren bedingt, ist mir jetzt gar nicht so doll aufgefallen, dass Lien jetzt so schlecht war, dass er in der Halbzeit schon ausgewechselt werden musste. War dann ja anscheinend eine sehr gute Entscheidung.
Ja, apropos D, da gibt es ja auch schon Gerüchte. Vielleicht war das ja sogar schon sein letztes Kopfballtor für Werder.
Ui. Das habe ich ja so, habe ich gar nicht mitbekommen.
Aber die Gerüchte überschlagen sich natürlich, also der Transfersommer ist ja quasi schon angefangen.
Ja.
Es gibt nur noch äußerst in kleinen zeitlichen Abständen echte Wahrheiten.
Ja, genau. Deswegen glaube ich, wir haben das ja vorhin auch schon kurz, du hast das vorhin auch schon kurz erwähnt, wir machen auf jeden Fall noch so eine Saisonrückblickfolge. Ich denke mal im Sommer, je nachdem, wer da so tätig ist, machen wir vielleicht auch nochmal so eine Transfer-Update-Folge, was passiert ist, wie traurig wir darüber sind, vielleicht auch was für Gerüchte es sonst noch so gibt, aber das machen wir alles zur gegebenen Zeit.
Ja. Apropos gegebene Zeit, wolltest du noch mehr über das Spiel reden?
Ich glaube, das war es für mich eigentlich. Also man hätte mehr Tore schießen können, die Tore, die wir geschossen haben, waren aber nice, haben Spaß gemacht und dadurch hatte ich eine richtig geile Stimmung und eine enttäuschende Heimfahrt. trotzdem hat es einfach hammer Spaß gemacht, ja.
Wer sicherlich auch Spaß hatte am Spieltag war Firil, der mit 21 Punkten den Spieltagssieg geholt hat. Und 21 Punkte ist schon echt schon krank stark, aber viele andere waren auch stark mit 20 Punkten, 19 Punkten. Von uns beiden kann man das nur mäßig behaupten. wir hatten 12 und 10.
Jo.
Kurzer Trommelwirbel für den. Oder machen wir die? Nee, das ist Quatsch. Wir gratulieren ganz, ganz herzlich Sven zum.
Das hört man auf der Aufnahme, dass ich einen Trommelwirbel gemacht habe.
Sven, herzlichen Glückwunsch mit 7 Punkten Abstand. Dadurch natürlich richtig verdient. Platz 1 auf jeden Fall verteidigt am letzten Spieltag. Du hast die gesamte Saison bei Hör mal, wer da hämmert, Kicktipp gewonnen. Sehr, sehr stark. Respekt dafür. Am letzten Spieltag nochmal 16 Punkte rausgehauen. Ist nochmal richtig geklettert auf Platz 2 im letzten Spieltag. Hat nämlich 15 Punkte gemacht. 430 Punkte insgesamt. Und hat dadurch nämlich noch Helo und MS4, die dann auf 3 und 4 folgen, geschluckt. Für uns beide muss man ein bisschen runterscrollen. du bist auf dem, du hast nochmal, wir haben beide 3 Plätze verloren am letzten Spieltag. Du bist auf dem 31. Platz gelandet mit 400 Punkten und ich auf dem 22. mit 409. Ich bin sehr erleichtert, dass du mich nicht mehr eingeholt hast.
Ich bin auch sehr traurig gewesen. Ich habe es direkt gecheckt, nachdem das Spiel vorbei war. Also, scheiße, nicht mehr geschafft. Naja,
ansonsten, wenn ich das hier so sehe, haben 98 Leute überhaupt Punkte gesammelt. Vielen Dank also an alle fürs Mitmachen. Ihr könnt einfach in der Runde bleiben und dann geht's nächste Saison natürlich wieder von vorne los. Irgendwann werden wir einfach quasi so einen Neustart anvisieren. Solange könnt ihr heute noch eure Errungenschaften anschauen.
Genau. Cool. Entschuldigung fürs Räuspern ins Mikrofon, wie professionell wie immer.
Warte ganz kurz, weil wir haben jetzt sind ja auch die Bonuspunkte da abgeschlossen. Das ist ja quasi auch wie so ein Spieltag. Das kann man sich auch nochmal anschauen. Da möchte ich ja auch jemandem gratulieren.
Oh, da war ich, glaube ich, richtig kacke dabei. Ich glaube, ich habe erster Trainerwechsel, habe ich Stuttgart gesagt oder so. Ich habe mein Handy gerade nicht dabei.
Ember, Scheck und Sven natürlich auch, der Gesamtsieger, haben bei 20 Bonuspunkte eingesackt und sind in dieser Kategorie auf Platz 1 und dann folgen fast alle gefühlt. irgendwie so über 20 Leute sind auf dem zweiten oder / vierten Platz, wie man das dann benennen will. Mit 16 Punkten dazu gehöre auch ich. Du hast bei den Bonuspunkten 8 gesammelt. Wir können ja mal, ich finde das, jetzt ganz interessant. Was glaubst du, wen du bei den Absteigern hattest?
Ah, scheiße. Nein. wahrscheinlich Heidenheim, Darmstadt und Relegation Bochum?
Ah, fast. Augsburg hast du bei der Relegation, oder ich glaube, man setzt einfach nur 16 bis 18 ein, ne? Aber ja, hast genau. Du Heidenheim, Darmstadt und Augsburg, also 4 Punkte gesammelt immerhin.
Ja, und du?
Und ich habe Augsburg, der Augsburg-Hass wird hier groß geschrieben, Darmstadt und Bochum, dadurch natürlich in dem Bereich. Dann hier, Harry Kane ist natürlich Torschützenkönig geworden.
Ja.
Das haben wir beide und auch alle, die ganz oben stehen, natürlich richtig. Scheck mit Ä und CK ist, wenn ich das hier richtig sehe, die einzige Person, die Bayer 04 Leverkusen auf den Meistertitel gesetzt hat.
Ah, wow.
Während einige Leute die Herbstmeisterschaft für Leverkusen vorher gesehen haben.
Ah, wow.
Und den ersten Trainerwechsel, den hast du tatsächlich beim Stuttgart gesetzt.
Ja, ja.
Geil. Und da haben richtig viele, inklusive mir und den dreien dort oben, korrekterweise auf den FC Augsburg gesetzt.
Ah, du auch?
Ja.
Ah, krass.
Aber das haben echt richtig viele. Krass, wie vorhersehbar war das denn?
ich habe irgendwie gedacht, dass, weißt du, die haben so höhere Erwartungen durch diesen Porsche-Deal und so oder was es auch immer ist und dann verkacken die es trotzdem, weil die letzte Saison auch Relegation gespielt haben. Aber naja, so kann man sich irren.
So kann man sich irren. Mal sehen, wie sehr sich die Vips im Bochum im Laufe des Sommers noch irren werden. Ähnliche Dinge werden wir dann besprechen. Demnächst wahrscheinlich schon wieder.
Genau, das werdet ihr natürlich alles mitbekommen, wenn ihr uns abonniert im Podcatcher eures Vertrauens. Da könnt ihr uns gerne auch immer eine Bewertung dalassen. Das hilft dem Podcast und uns und macht uns Freude. Wir lesen natürlich immer gerne irgendwas Gutes. Wenn ihr was Schlechtes schreiben wollt, dann tut das bitte, aber gebt uns trotzdem die Sterne. Das ist auch okay. wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für all die Stunden, die ihr uns euer Ohr geliehen habt. Für all das Feedback, für all die Nachrichten, für all den Quatsch, den wir immer von euch bekommen. Vielen, vielen Dank dafür, das bedeutet uns sehr, sehr viel und macht uns einfach noch mehr Freude, als einfach nur so miteinander über Werder zu reden, so hat man noch ein bisschen mehr Freude dran, was kaum vorstellbar ist, dass ich es noch toller finden kann, mit dir über Werder zu reden, aber das macht trotzdem noch mal ein bisschen mehr Spaß, wenn man was von euch auch bekommt und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Deswegen hören wir uns irgendwann im Laufe des Sommers wieder, würde ich sagen.
Ich freue mich drauf und wünsche dir jetzt einen schönen Abend und bedanke mich auch nochmal für all die Ohren. Und wünsche euch eine schöne Sommerpause.
Wünsche ich dir auch und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.